Ja, ich denke oft weit voraus und teile das etwa mal in der Geschäftsleitung oder auch der erweiterten Geschäftsleitung, Abteilungsleiter, und dann denke ich dir schon mal, der spinnt. Und dann denke ich mir, da habe ich es richtig gemacht.
Aber die schönen Seiten vom Leben, die interessieren dich schon auch?
Ja, ja, das interessiert mich ganz bestimmt. Ich meine, wenn du Projekte in der Karibik hast, ist das Reisen und auch das Arbeiten mit der Aussicht aufs Meer ja nicht unangenehm.
KMU-Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
Angefangen hat alles mit einer Schreinerei vor 130 Jahren zu Luzern. Daraus wurde es ein Unternehmen, das auf der ganzen Welt den Innenausbau von Läden macht. Das gab vom Luzerner Souvenirshop bis zur Uhrenboutique zu Honolulu auf Hawaii. Produziert wird alles in der Schweiz. Rund 40% vom Umsatz kommt aus den USA. Und der Besitzer vom Unternehmen sagt, was wir können, können auf der ganzen Welt nur ganz wenige. Willkommen zu KMU Stories, einem Podcast vom Swiss Venture Club. Es ist KMU Story Nummer 50, Jubiläum, mit der Oberst Interior AG. Ich bin Oliver Steffen und der Stefan Slamanik ist mein Gast. Er ist Besitzer und CEO. Schön, nimmst du Zeit hier im Studio.
Merci vielmals. Danke für die Einladung.
Seht jetzt da rein deinen Kennerblick gerade, das hätte man noch besser machen können oder das hätte man sollen anders machen sollen.
Nein, es ist angenehm, wie man es sich in einem Radio oder Studio erwartet. Und von dem her habe ich da gar nichts auszusetzen. Hat ein bisschen viel Bildschirm, aber das ist gut.
Aber wenn du in so einen Luxusladen reingehst, wo du jetzt nicht du gemacht hast, schaust du dort um und sagst, oh, das ist noch gut oder das könnte man auch machen?
Ja, das logisch, ja. Sicher schaut man den um oder schaue ich um, auch im positiven Sinn, weil man lernt immer irgendetwas dazu, wie etwas gemacht ist, gewisse Verbindungen oder auch vor allem auch Designgeschichten, also Materialkombinationen oder auch Installationen, die mit dem ganzen Innenausbau verbunden sind.
Was macht ein gutes Ladedesign aus, damit unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer das nächste Mal nicht nur Touren oder den Schmuck auf den Auslagen bestaunen, sondern auch sagen, das ist jetzt gut gemacht.
In meiner Wahrnehmung oder aus meiner Sicht ist ein gutes Design ist ein Haufen gut organisierte Details, die aufeinander abgestimmt sind. Weniger ist mehr. Sei das in den Materialkombinationen, aber auch in den Farbkombinationen zum Teil, aber auch und sicher auch Überraschendes gehört für mich auch dazu zu einem guten Design.
Was ist denn zum Beispiel etwas Überraschendes?
Etwas, wo man als Besucher von einem Laden, man wollte eigentlich in einem Laden ein Stück weit auch ein bisschen unterhalten, entertained werden und etwas, was mich irgendwie überrascht und ich nicht erwarte, dass es dort ist. Vor Jahren waren das Wasserfälle in einem Laden hin, das ist heute ein bisschen vorbei, aber das sind vielleicht heute mehr im Bereich elektronische Sachen, die sich abspielen. Vor allem in dieser digitalen Welt hat es sehr viele Sachen, die man mitspielen kann, wo sich etwas wiederholt, wo man hier sieht in der Auslage und dann kommt das plötzlich an der Wand vor.
Euer Geschäft ist, dass jemand anruft und sagt, ich brauche eine Ladeneinrichtung?
Das ist tatsächlich so. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Kunden oder einen potenziellen Kunden gehabt, oder der ist jetzt ein Kunde geworden, der hat aus Florida angerufen und gesagt, du, ich habe von euch gehört, die sind irgendwie empfohlen worden, also Mund-zu-Mund-Werbung, ich bin der und der und dann können eigentlich uns vorstellen und das ist jetzt etwa von einem Monat gewesen und der war die letzten 3 Tage bei uns im Unternehmen gewesen. Und hat vor allem mit dem Designteam von Studio Tonic, das ein Teil unserer Firma ist, das Design mitentwickelt oder sie mit dem zusammen. Also doch, das gibt es, ein Anruf. Und
also es fängt eigentlich an mit dem leeren Ladelokal, wo es irgendeinen Plan gibt und dann nachher fangen die an, verstehen das Produkt, verstehen den Besitzer von dem Laden, der ja irgendwo wahrscheinlich auch drin spielt, wer das ist, was er will sein, was er will zeigen und dann geht es im Prinzip, bis dann das fertig eingerichtet ist.
Das ist oft so, also ein leerer Laden in dem Fall oder auch in allen, oder nicht in allen, in vielen anderen Fällen ist es so, ist ein Stück Wiesland, wo der Kunde sagt, ich habe vor, ein Gebäude da drauf zu stellen und drinnen einen Laden haben und suchen wir uns auch dort entweder kommt schon ein Partner als Architekt oder wir suchen jemanden in unserem Umfeld oder in unserem Netzwerk, wir sind wirklich Ladenbauer und Innenarchitektur oder Ladendesigner, nicht Architekten. Aber in dem speziellen Fall, wo jetzt der Kunde hier war, aus Florida, der hat noch nicht gebaut, der hat auf schön am Wasser oder am Meer ein Stück, ein Grundstück, wo er nachher jetzt mit der Architektin das schon also auf dem Planer baut und wir dann jetzt den Raum gestalten oder mitgestalten und designen.
Was ist denn deine persönliche Rolle? Bist du da noch dabei bei diesem Prozess oder bist du einfach der, der das erste Gespräch führt und dann schön an die Ladeneröffnung geht? Was ist deine Rolle?
Fast so, aber schon nicht ganz. Es hat schon ein paar Aufgaben zwischen denen. So, ich habe Unternehmen, so definiere ich auch so ein bisschen meine CEO- und Unternehmerrolle. Ich bin in erster Linie auch Coach, Coach fürs Team, jeden weiterzubringen in seinem Bereich. Beruht auch auf gesehen, wo Leute Potenzial und vor allem Stärken haben und dort darauf aufzubauen. Ja, oft ist es der Türöffner, ein Beziehungsnetzwerk und das nachher im Team weitergeben, dann übernehme ich die und ich bin zwischendrin noch, schaue mal drüber, ob manchmal braucht es beim einen oder beim anderen kommt noch, auch wenn das schon eigentlich geil ist, noch, du, was findest du noch dazu? Und sage ich, du, das Team hat es schon so gut gemacht, ich habe nichts mehr zu ergänzen, ich würde es auch so machen und das ist dann für dich auch gut so. Aber es ist, ja, mal drüber zu schauen, die Erfahrung vielleicht noch, ist noch gefragt und dann geht es oft auch bei diesen Kunden um weitere Sachen, wo die vielleicht noch irgendeinen Input oder etwas haben wollen, sei das im Bereich Marketing oder sei das im Bereich mit ihrem Unternehmen, was sie noch, oder wie ich das Foster vielleicht anschauen, aus der Sicht alles kommt.
Du hast gesagt, du bist Coach und zum wirklich guten Coach können sie, müssen sich ja deine Mitarbeiter dir auch offenbaren, wenn sie Probleme haben, wenn sie Schwierigkeiten haben. Und du bist ja der gleiche Chef und der Besitzer. Und da gibt es automatisch eine gewisse Hürde. Gibt es da ein Geheimnis, wie du die kannst abbauen? Oder scheitern ist manchmal auch ein bisschen an dieser Hürde?
Also das Zweite sicher auch. Es ist nicht so, dass ich nicht einmal etwas scheitere an dieser Hürde, als ich viel zu spät involviert bin, weil man einfach irgendwie ja, die Distanz hat oder also auf jeden Fall so aus der Sicht des Mitarbeitenden wahrnimmt. Aber wir tun sehr viel in der Teambildung, wir tun sehr viel im Team auch machen, also die Hürde fällt und dort mache ich, da bin ich ein Teil davon. Das wird People and Culture heisst es bei uns, wird das organisiert und da bin ich ein Teil vom Team und nicht irgendwie noch der Moderator und wirklich der Coach. Coaching mache ich, oder ist mehr bei mir im 1-1 mit Leuten, die ich sehr viel zu tun habe, aber Und vorausdenken, das ist sicher auch noch ein anderer Job. Chief Visionary ist noch so ein bisschen eine andere Aufgabe. Und klar habe ich noch ein paar sicher auch operative Aufgaben. Und ja, aber die Hürde, das ist, ich glaube es mit, das hat viel Zeit gebraucht, aber die Kultur wird bei uns gelebt und lebe ich auch mit und bin Teil davon, dass man das abbaut. Also ich laufe oft durch den Betrieb, weiss doch von allen 120 Mitarbeitenden den Vornamen und den Familiennamen und bei den meisten noch irgendeine Geschichte dazu, weil mich das einfach auch interessiert. Mich interessieren generell Menschen, sei das die Mitarbeitenden wie auch Kunden. Unser Geschäft ist ein Beziehungsgeschäft.
Das ist mir auch aufgefallen. Bei euch gibt es kein Personal oder HR, oder, sondern das heisst eben People und Culture. Ist das dann mehr als einfach ein hippen Name?
Das ist viel mehr als nur ein hippen Name. Das ist eigentlich aus dem herausgekommen, wo ich finde, HR oder Human Resources eigentlich fast ein bisschen abdroschen oder einfach auch nicht wertschätzen. Und Wertschätzung ist etwas, was bei uns auch ein sehr wichtiger Wert ist, gegenseitig. Und ja, wir, die Kultur und auch die also People, Menschen, oder? Das ist nicht nur irgend ein bisschen schön auf der Webseite geschrieben, sondern effektiv auch gelebt. Nicht nur also von mir, auch vom ganzen Führungsteam im Leadership. Und ja, das ist nicht nur ein hippe Name.
Was ist denn bei euch anders als bei anderen?
Ja, im Begriff oder im Bereich Kultur oder Mitarbeitende gehen wir sicher auch einen anderen Weg, oder ich sage einen anderen Weg, unseren Weg. Wertschätzung ist gelebt, mit Herzblut etwas, also Passion und Herzblut etwas machen, auf allen Stufen. Wir haben einen Kulturtag, ist ein Teil von, ist ein Arbeitstag, wo wir aber keine Maschinen und keine Bildschirme aufschaltet, sondern in verschiedenen Bereichen an der Teambildung arbeitet, aber auch im Bereich von Weiterentwicklung des Unternehmens, die Leute sich können einbringen und auch noch einmal so einen Tag, dass jeder für sich persönlich auch noch etwas davon sagt, das ist noch interessant, habe ich gar nicht gewusst, dass ich so oder das noch für mich könnte anwenden.
Wer muss denn für die gute Kultur sorgen?
Das ist Hol- und Bringschuld. Das ist bei allen. Aber ja, das im Leadership versteht sich ja, oder verstehe ich zumindest darunter, das Vorleben. Du kannst nichts einfordern, bin ich der Meinung, wo du nicht selber auch vorlebst und machst. Und darum ist das sicher ein Teil, wo alle können, auf allen Stufen.
In wenigen Augenblicken reden wir darüber, wie aus der Schreinerei der weltweite Ladeneinrichtung Spezialist geworden ist.
Hallo miteinander, mein Name ist Hannes Weibel und ich leite das Firmenkundengeschäft im Wirtschaftsraum Zürich bei der UBS. Als Presenting Partner vom SVC setzen wir uns gemeinsam für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz ein. Wir wünschen euch jetzt viel Spass und Inspiration mit dem Podcast.
Wir sind bei der KMU-Story von Nummer 50. Zu Gast ist der Stefan Slamanik, Besitzer und CEO von Obrist Interior. Was kostet eigentlich so eine Luxus-Boutique-Einrichtung? So plus, minus?
Ja, das kann von mehreren Hunderttausend bis mehreren Millionen gehen. Das kommt ein bisschen auf die Grösse, auf die Ansprüche und ja, was eben unser Scope of Work ist.
Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ihr habt 40% von Umsatz in den USA, 39% Zölle auf etwas, was sonst nicht günstig ist, so eine Ladeneinrichtung, habt ihr überhaupt noch Aufträge in den USA?
Es hat zuerst, wo das so ein bisschen angekündigt worden ist, einen Teil gegeben im August. Und zwar mehr, weil wir unseren Kunden müssen und auch logischerweise erklären, dass die 39% nicht 39% auf Projektumsatz oder auf Projektkosten an und für sich sind. Und das ist natürlich jedem Unternehmen wieder ein bisschen anders, wie du positioniert bist mit diesen 39%. Wir haben nicht Produkte, wir haben Projekte und im Projekt hast du verschiedene Komponenten. Du hast, wir haben eine Firma, Tochterfirma in den USA, also unsere Kunden haben ein Vertragsverhältnis mit dieser Tochterfirma in den USA, mit einer Tochterfirma in Deutschland. So gibt es auch Möglichkeiten, das ein bisschen abzufedern. Und ja, wir sind gefordert, wir haben im Januar haben wir oder im Dezember schon angefangen mit Szenarien vorbereiten, was wäre, wenn. Und haben das weiter gemacht und weiter getrieben, dass wir eigentlich relativ genau sagen können, was die reziproken Zölle, die 39% auf unsere Projekte oder auf unser Projekt ausmacht. Und ja, aus Glück zu haben, in einer Branche zu sein, im Luxus und so fast ein Alleinstellungsmerkmal im Sinn von, ja, das dafür ist uns das wert, weil es nicht Mengen gibt, wie du eingehend gesagt hast, dass man das sich tut, auch leisten. Aber wir werden da oder wir tun da einen Teil von dieser Marge müssen wir selber übernehmen. Es ist ein Nehmen und Geben mit den Kunden.
Ich produziere in der Schweiz. Der Donald Trump will ja eigentlich mit diesen Zöllen, dass viele dann in den USA produzieren. Habt ihr euch das auch überlegt?
Das haben wir uns auch überlegt, aber nicht in diesem Jahr. Das ist schon ein längeres Projekt. Das ist schon seit 2-3 Jahren ist das ein Thema. Wir sind mit Leuten vor Ort im Moment im Engineering und vor allem im Projektmanagement und Verkauf oder Kundenbeziehung. Und ja, das ist immer ein Thema. Vielleicht ist der Trump ein Brandbeschleuniger. Wir sind nicht verschlossen gegen so gewisse Komponenten, aber wir können jetzt nicht unsere Produktion einfach dort eins zu eins aufbauen.
Ihr habt das als 130 Jahre Jubiläum gefeiert. Angefangen hat es mit einer normalen Schreinerei und jetzt sind ihr hochspezialisiert auf der ganzen Welt tätig. Was ist denn entscheidend Moment gewesen, dass das so passiert ist und dass er nicht weiterhin, und ich meine das überhaupt nicht abwertend, eine Dorfschreinerei sind?
Gut, das hat schon mit meinem Vorgänger, dem Herr Obristen, zu tun und mit den Generationen vorher. Mir ist in den 50er Jahren, hat man eigentlich die ersten Exportsachen gemacht. Es war ein Schweizer Kaufmann, der in der Karibik irgendes oder ausgewandert ist und ein Lädeli hatte und gesagt hat, ja, es sind ein bisschen hochwertige Produkte und sind Uhren und so. Ich will das irgendwie schützen, dass mir das nicht gestohlen wird. Und dann hat mir Obristen sehr eine grosse Glasereiabteilung trotzdem gehabt. Es war sehr bekannt für die Glassachen. Und dann haben wir dort dann so Glashuben kreieren und machen und hat das eigentlich dem super können abdecken. Und daraus ist eigentlich so das schon entstanden, dass die Spezialisierung oder eben auch, dass ich die richtige Uhrenschmuck. Wir sind trotzdem doch sehr Drogerie, Apothek-lastig noch gewesen, in dieser Zeit. Und so hat sich das daraus entstanden. Ganz sicher nachher auch im Weiterentwickeln aus der Karibik sind andere Märkte. Middle East ist dazugekommen, Europa, klar, Schweiz. Aber nachher Kanada, Nordamerika, USA. Und das ist dann schon dann mal recht aufeskaliert.
Entwickelt ihr dann strategisch weiter? Suchen die strategisch neue Märkte oder ergibt sich das einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder will halt das Unternehmen, das ihr das schon in den USA gemacht habt, jetzt auch in Dubai einen Laden macht?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind natürlich fast, Anführungsschlusszeichen, ein bisschen überrennt worden von den Anfragen aus den USA und haben durch das stockweit alte Märkte, wo wir früher schon immer aktiv waren, nicht gerade vernachlässigt, aber einfach nicht aktiv nachgegangen und so weiter. Und das sind natürlich auch Märkte, jetzt auch zum Diversifizieren, was geografisch betrifft, das USA-Geschäft auch ein bisschen zu balancieren mit anderen Märkten, wo wir schon sind. Und weit rausgeschaut auch in neue Märkte, wo wir gar noch nie oder nicht präsent sind wie Faris, also ein ganz asiatischer Bereich.
Das Unternehmen heisst Obrist, du heisst Slamanik. Du hast dich nicht eingeheiratet. Wie bist du dazu gekommen, dass das dir jetzt gehört?
Das ist im 2003 hat mich der Unternehmensberater vom Herrn Obrist kontaktiert und hat gesehen, dass ich oder hat irgendwie meinen Vater über Kanäle kennt und hat irgend gewusst, dass ich in unserer Dorfschreinerei, wo ich eigentlich auch herkomme, oder unserer Familienschreinerei, mit meinem Vater, mit mir und mit meinem Bruder, drei Schreinermeister, immer im Betrieb sind. Das ist für einen Betrieb für 10 Leute vielleicht ein bisschen überdotiert und hat irgend gefunden, mache ich doch einmal die Anfrage. Und so ist das irgendwie zustande gekommen. Man hat nachher verhandelt und so habe ich nachher zusammen mit der Bank können die Firma kaufen und übernehmen.
Ist denn das für dich das gewesen, was du darauf gewartet hast? Oder hast du lange müssen überlegen, will ich das? Oder hat die weite Welt dich angeschaut? Was hat es ausgemacht, dass du gesagt hast, ja nein, ich könnte jetzt da weitermachen bei meinem Vater, müsste irgendwo eine Einigung dann irgendwann einmal mit dem Bruder finden, wer jetzt da wirklich übernimmt. Was ist der Grund gewesen, dass du gesagt hast, hey, das ist mein Weg?
Du hast schon einiges ein bisschen erwähnt. Ich habe mal in den 2001 oder irgendwo, ich weiß nicht genau, ein sogenanntes Sabbatical gemacht. Bin wirklich 3 Monate in die Wüste fast gegangen. Extrem viel Zeit mit mir verbracht. Sehr viel geschrieben. Und dort ist eigentlich, habe ich gewusst, ich mache gerne, oder ich habe gerne Herausforderungen, die hochanspruchsvolle Innenausbauten und Schreinerarbeit gefordert ist. Und Kultur und Welt, das interessiert mich. Und ich habe nicht aktiv gesucht, aber du hast man hat einen Traum, man tut das visualisieren. Und ich bin immer davon überzeugt, wenn man das genug lang macht und genug intensiv macht, man kann nicht sagen, wenn, aber irgendwann trifft es ein. Und bei mir ist es ein bisschen schneller gegangen, als ich vielleicht gedacht habe. Und so ist die Anfrage gekommen.
Du hast auch eine Schreinerlehre gemacht. Dein Vater euch dazu gezwungen, euch Söhne?
Nein, jo, gar nicht. Im Gegenteil. Ich bin, glaube ich, bis noch 3 Monate vor Schulabschluss, das gibt es heute schon gar nicht mehr. Ich habe nicht einmal gewusst, dass ich irgendwie genau werden will. Ich habe Elektronik, ich habe mal Tierarzt werden und alles Mögliche. Und irgendwann habe ich doch gefunden, ja, also Schreiner ist ja gar nicht so ein schlechter Beruf. Es gehört vor allem viele Möglichkeiten auch richtig Design und schöne Sachen herzustellen. Und vor allem ist es ein Beruf, wo du eigentlich von einem Werkstoff, von einem Rohmaterial oder von Rohprodukt bis zum Endprodukt alles machst. Du hast nicht irgendetwas nur veredeln oder nur eine Dienstleistung bringen, also das heisst nur eine Dienstleistung bringen, sondern das begleiten. Und da war der Vater ein bisschen gefordert gewesen, mit mir zusammen, aber vor allem mehr für mich eine Lehrstelle zu finden. So, eigentlich relativ gerade so vor Schulschluss.
Also dann bist du Schreiner geworden. Schreiner ist heute noch selber, ich weiss nicht, in der Freizeit oder so, kannst du die Maschine überhaupt noch bedienen bei euch?
Sehr, sehr gute Frage. Gut, gelehrt ist gelehrt, hat es bei uns mal geheissen. So Standardmaschinen kann ich bedienen, Sagi, Hobel kann ich sicher noch bedienen mit CNC-Maschinen und computerisierten Maschinen. Da wird es dann ein bisschen schwieriger und im CAD-Zeichnen schaue ich auch besser zu, wie es die anderen machen. Ich bin noch mit Dreischienen und Bleistiften gross geworden, aber so das Grundwerk, ja, das geht. Meine Frau würde auch sagen, ich manchmal vielleicht besser, wenn jemand von deiner Firma kommt. Nicht, weil es nicht könnte, aber dass es endlich gemacht wird.
Aber also zuhause machst du schon noch, da wird noch Lampen aufgehängt oder so, das machst du noch selber?
Ja, das mache ich noch selber, ja.
Jetzt, was man von der Pike auf gelernt hat, das kann man. Hilft dir das heute? Ist das wichtig, dass du den Schreinerjob als Hintergrund hast?
Es hilft ganz bestimmt, ist aber nicht, man kann das, was ich, für das, was ich es brauche, kann man es, könnte man es auch anders machen, aber es hilft mir natürlich, weil sehr oft am Anfang Fragen kommen in den erstens, also ist es möglich, kann man das machen? Das ist die Sache, kann ich relativ schnell beantworten. Und eine von den früheren Fragen, die auch jemand kommt, was kostet es? Und da hast du natürlich schon auch technischen Hintergrund, dass du ungefähr kannst abschätzen, was in welchem Range das kann sein.
Und hilft das auch bei deiner Akzeptanz in der Firma? Bei anderen Schreinern, es sind ja nicht nur Schreiner, die dort arbeiten, aber dass sie wissen, der hat das auch mal gemacht.
Das hilft ganz bestimmt, auch wenn ich durch den Betrieb durchlaufe. Ich kenne die Furnierarten, also die furnierte Holzarten, ich kenne Tools, ich kann mich mit einem Lehrling über die Lehre unterhalten. Nicht, dass ich jetzt so nah dran bin, aber das hilft ganz sicher. Und das ist wie die gelehrte Sprache. Und das Schöne ist auch, können zwitschen von der Handwerkssprache. Und meine Kunden, das in der Regel eher auf der Vermögend, Kunst, Musik, Auto, was immer interessiert. Und dort auch können mitzureden, das ist ja schöner an meinem Job, so der Spagat zwischen all diesen Welten manchmal zu machen. Aber im Herzen bist du ein Unternehmer, aber mit einem Handwerk im Hintergrund.
Aber die schönen Seiten vom Leben, die interessieren dich schon auch?
Ja, das interessiert mich ganz bestimmt. Ich meine, wenn du Projekte in der Karibik hast, ist das Reisen und auch das Arbeiten mit der Aussicht aufs Meer ja nicht unangenehm.
Du hast einen Sohn, der hat auch Schreiner gelernt, völlig überraschend. Macht jetzt, glaube ich, Ausbildung zum Innenarchitekt in den USA oder plant das? Ist das dann klar, dass er da mal wird übernehmen?
Ja, klar. Das Interesse von ihm ist da oder ist sehr gross sogar. Er hat Schreinerlehre gemacht, hat eigentlich ähnlich wie ich, hat alles andere wollen lernen, nur nicht Schreiner und ist dank Beratung mehr von aussen zum Schreinerberuf gekommen und hat nachher vor allem ab dem zweiten, dritten Lehrer richtig Freude bekommen, hat noch die Schreinerlehre Berufsmatura gemacht und arbeitet jetzt bei uns im Unternehmen in der Produktion. Und wir haben sehr einen engen, aber auch sehr regen Austausch über schreinertechnisch vielleicht noch ein bisschen weniger, aber mehr so Zukunftsaussichten und holt sich jemand mal einen Ratschlag. Aber die müssen wie ihren eigenen Weg gehen. Es ist das Wellen und jetzt muss man auch schauen, das Können muss ich dann auch noch da sein. Ja.
ist man gegenüber dem eigenen Sohn kritischer oder weniger kritisch als gegenüber jemand anderem?
Ja, der Tendenz schon eher kritischer. Das ist, glaube ich, das liegt in der Natur der Sache.
Aber er gibt dafür auch um.
Ja, das ist so. Ja. Und ich muss auch sagen, auch im Austausch mit dem, ich lehre sehr viel von ihm, auch meine Generation Z, das ist Zukunft, oder das sind mit die Mitarbeitenden von morgen. Ich höre sehr gerne zu und auch seine Sicht mit einzunehmen oder mit ihnen zu nehmen. Und darum ist es auch dort ein Austausch, das ist eigentlich heute mehr so ein bisschen auf Augenhöhe einander austauschen. Klar, hast du immer die Vaterrolle, die wirst du auch lebenslang nie los, oder wirst zum Glück auch lebenslänglich nie los. Aber das ist ein sehr, sehr enger Austausch, aber auch über Fun-Sachen, die wir irgendwie mal miteinander planen oder wollen zusammen machen.
Du hast Generation Z angesprochen. Die wird ja von vielen auch kritisiert, dass sie nicht so viel schafft, wie man das vielleicht noch von den vorherigen Generationen kennt. Wie erlebst du das?
Eigentlich nicht. Gar nicht negativ. Ich erlebe die auch als sehr neugierig, als sehr gewunderig. Und wenn man die auch so ein bisschen richtig nehmen kann und nicht probiert mit unserer, ich bin Babyboomer-Generation, probiert mit unseren Ideologien gleich, über die gleiche Leiste zu schlagen, ist das gut. Es ist immer das Nehmen und das Gehen voneinander lernen. Das finde ich eben wichtig. Ich erlebe die gar nicht so. Ich erlebe die sehr aktiv auch. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass jetzt gerade in unserer Branche, wenn du Schreiner wirst, ja, ist es vielleicht etwas anderes, als wenn du in der IT-Branche gross wirst. Aber auch dort, wir haben bei uns auch in diesem Bereich verschiedene Leute in diesem Alter. Und ich erlebe die sehr, sehr positiv.
Ihr habt das Jahr auch den Preis Zentralschweiz vom Swiss Venture Club gewonnen. Du hast gesagt, du seist überrascht gewesen. Was hat dich überrascht? Ihr seid ja Weltmeister in dem, was ihr macht.
Ja, wenn wo so die Jury vorbeikommen ist, haben wir einfach, wir haben gewusst, wir wollen uns so präsentieren, so authentisch, wie wir sind, also wie das bei uns auch abläuft. Ich glaube, das ist uns einerseits sehr gut gelungen, aber wenn du so umso näher als gekommen bist und dann hast du ja mal mit denen auseinandergesetzt, die auch noch da nominiert sind, und du denkst, oh, wow, die Firma, nein, die, das ist ja wahnsinnig, was die machen, oder? Dann ist es dann schon eher überrascht. Da bist du überrascht gewesen und ich hatte es nicht erwartet, bin nicht mit der Erwartung gegangen, dass wir gewinnen, ganz sicher nicht.
Hat vielleicht auch damit zu tun, dass in dem Umfeld, wo man sich bewegt, dass da vieles halt normal ist und von außen sieht das ganz anders aus. Als ich über euch gelesen habe und mich informiert habe, habe ich gedacht, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt.
Ja, das ist, für uns ist das, wie du richtig sagst, unsere Welt, unser Daily Business, normal von aussen gesehen, ja, dass ein Luzerner oder ein Enabler, ein Weiler, Schreinerei, Innenausbauer, weltweit Projekt macht, wo doch ein Wow auslöst bei vielen, also sei das bei den, also unseren Kunden, aber auch im Umfeld, ja, da ist es am da holst dich aber schon wieder und merkst, wir machen doch irgendetwas sehr Spezielles.
Wenn man in so einen Luxusladen reinkommt, fällt mir immer auf, da ist alles am richtigen Ort. Oder da liegt nie irgendwo etwas rum. Bist du auch ein Ordnungsfanatiker?
Ja, das... ich würde sagen, mal so... Ich finde immer alles.
Also bei dir im Büro, hast du überhaupt ein eigenes Büro oder ist das alles geteilt mit anderen?
Im Moment habe ich noch ein eigenes Büro, aber wir sind dran, oder jetzt in der Planungsphase für eine Erweiterung und werden das ganze Büro an einen neuen Ort, das ist gerade im gleichen Gebäude, über die Strasse rein. Dort haben wir bestimmt, es gibt keine Einzelbüro mehr. Ich teile nachher das Büro und auf das freue ich mich sogar.
Was nervt dich so richtig beim Arbeiten oder im Geschäft? Wie kann man dich auf die Palme bringen?
Unehrlichkeit oder irgendwie nicht so etwas, wenn etwas passiert ist, nicht dazustehen und irgendwie da so ein bisschen hinten rum, irgend so, das kann mich auf die Palme bringen.
Und dann wirst du laut?
Selten, aber es kann es geben.
Und hast du auch noch sonst einen Tick, wo alle denken, der Stefan wieder, gibt es da etwas?
Ja, ich denke oft weit voraus und teilen das etwa mal in der Geschäftsleitung oder auch in der erweiterten Geschäftsleitung, Abteilungsleiter, und dann denken die schon mal, der spinnt. Und dann denke ich mir, da habe ich es richtig gemacht.
Eben, man muss ein bisschen spinnen, wenn man vorausdenkt, sonst wären da auch nicht das, was sie sind.
Das ist so, ja.
Wie schaltest denn du am besten ab? Eben, du reisest viel, viel Zeitverschiebung, das kostet Energie, auch wenn es schön ist, irgendwo mit Aussicht aufs Meer raus zu arbeiten. Aber wie schaltest du ab? Was sind so, hast du ein Ritual? Die einen wischen am Abend noch beim Heimkommen, hat mir jemand im Podcast erzählt. Was ist es bei dir?
Ja, also ich muss zum Ersten sagen, ich bin früher vor allem sehr viel gereist. Heute mache ich das schon die nächste Generation, die jetzt auch mitreiht im Geschäft oder im Teil des Teams sind. Ich mache das Zuhause ist für mich sehr wichtig. Also zusammen mit der Frau, meine Frau ist Künstlerin, also Kunstausstellungen. Ich habe sehr gerne Musik. Ich habe früher ein bisschen mehr Musik gemacht, heute noch ab und zu. Und ich probiere jeden Morgen, wenn es geht, klingt mir zwar nicht, Sport zu machen. Sport ist auch ein guter Ausgleich. Und sonst kochen. Zusammenkochen vor allem und Freunde einladen, mit Freunden Zeit verbringen, das bringt mich sehr oben runter.
Was spielst du für ein Instrument?
Posaune.
Posaune. Und wärst fast einmal, also hast du dir überlegt, glaube ich, an die Jazzschule zu gehen, oder?
Richtig. Ich hatte in der allgemeinen Abteilung habe ich dort so berufsbegleitend 7 Semester besucht. Aber es ist besser, was ich jetzt mache, oder es ist besser gekommen, als ich glaube, ich wäre nicht der talentierte Berufsmusiker.
Zum Schluss habe ich noch 3 Sätze zum Fertigmachen. Sehr gern neu einrichten, würde ich?
Ein neues Haus oder ein zukünftiges Haus, das man übernehmen würde?
Als Schreiner von morgen bis zum Abend Holz zu bearbeiten, wäre für mich heute?
Ich glaube, es ehrlicherweise sagen mehr auf dem Schreibtisch und im Kopf.
Ein schlechter Chef bin ich nur, wenn?
Kann ich dir mal sagen, ich mit dem linken Bein aufstehe. Ich stehe immer mit dem rechten, stehe immer mit dem linken.
Also kommst du immer sagen. Freudestrahlend und ja, alle sind happy mit
dir. Nein, es geht schon, aber da muss ich. Es muss schon wirklich etwas Gröbes passiert sein, dass ich irgendwie nicht gut gelaunt bin oder irgend so. Ich habe manchmal auch noch, wenn die, ja, tue ich alles ab. Ich hatte Zeit, auch Straubezeit. Ich habe nicht so gewusst, am Morgen, als ich ins Geschäft komme, wie obig wird, weil es irgendwie nur einfach Herausforderungen und wo noch Lösungen geschreit haben. Auch da probierst du so gut wie möglich positiv zu bleiben. Aber ich hole mir jetzt gerade spontan. Das ist noch wirklich ein schlechter Chef.
Ja, vielleicht bist du es auch nicht. Wir sind am Schluss. Danke vielmals fürs Gespräch. Das ist der Stefan Slavani gewesen, wo mit seinem Unternehmen vor allem Luxusläden einrichtet. Schön, hast du dir Zeit genommen.
Merci vielmals.
Danke fürs Zuhören. Das ist KMU Story Nummer 50 gewesen, von der Oberst Interior AG im Podcast vom Swiss Venture Club. Alle Folgen und auch die nächste gibt es auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Viel Erfolg bei der eigenen Story jeden Tag und bis zum nächsten Mal wünscht Oliver Steffen. Tschüss.
KMU Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, das in allen Regionen der Schweiz mit seinem Prix SVC den besten Unternehmer vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.